From the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor aus Pfählen im Raum Riverton in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir heißen Sie willkommen zur Samstagnachmittagsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen. Wir heißen auch alle willkommen, die die Satellitenübertragung dieser Konferenz in Pfahlzentren auf der ganzen Welt mitverfolgen. Wir begrüßen ferner alle Generalautoritäten und die führenden Amtsträger, die im Laufe der Konferenz zugegen sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein PV-Chor aus Pfählen im Raum Riverton in Utah unter der Leitung von Emily Wadley, Linda Margitz und Bonnie Goodliff begleiten an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Schönster Herr Jesus«. Danach spricht Elder Terence M. Vinson von den 70ern das Anfangsgebet. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, legt Ihnen anschließend die leitenden Amtsträger und die Gebiets-70er der Kirche zur Bestätigung vor.
Thank you. Ja, dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, als deine Kinder sind wir hier in aller Welt zusammengekommen und verspüren deine Liebe und wir lieben auch dich. Wir sind dankbar für unseren Propheten Thomas S. Monson. Wir sind dankbar für seine Führung und die Leitung, die er uns gibt. Wir sind dankbar, dass wir Propheten und Offenbarer haben und bitten dich, dass wir deine Liebe verspüren können und wenn wir unsere Hand heben, um sie zu unterstützen. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die heute zu uns sprechen, dass sie mit deinem Geist erfüllt sind. Wir bitten dich, dass wir offen sind, wenn wir zuhören, dass wir das, was wir verspüren, auch umsetzen. Dies ist unser Gebet im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebietsiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen. Henry Banyan Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell M. Nelson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, and as new members of the Quorum of the Twelve, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund. Those in favor, please signify by
Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Wer dagegen ist, zeige es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit Dank für Ihre hervorragende Arbeit folgende Brüder entlassen. Elder Don Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit Dank für Ihre hervorragende Arbeit Elder Don R. Clark als Mitglied des ersten Kollegiums der 70er sowie Elder Koichi Aoyagi und Elder Bruce A. Carlson als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er und dass wir sie als Generalautoritäten emeritieren. Wer sich unserem Dank für ihren ausgezeichneten Dienst anschließen möchte, zeige es bitte. Wir entlassen auch Sergei A. Kovalov als Gebietssiebziger. Wer sich unserem Dank für seinen Dienst anschließen möchte, zeige es bitte. Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass wir Bruder John S. Tanner als ersten Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule und Bruder Devin G. Durant als zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule entlassen. Wie bereits bekannt gegeben wurde, wurde Bruder Tanner zum Präsidenten der BYU Idaho ernannt. BYU Hawaii. Wer sich unserem Dank für den Dienst und die Einsatzbereitschaft dieser Brüder anschließen möchte, zeige es bitte. Bruder Devin G. Durant wurde als erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule berufen und Brian K. Ashton als zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Diejenigen, die gegen einen der Vorschläge gestimmt haben, wenden sich bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Brüder und Schwestern, vielen Dank für Ihren Glauben und Ihre Gebete zugunsten der Führer der Kirche. Wir bitten nun die neu berufenen Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel auf dem Podium Platz zu nehmen. Sie haben morgen früh die Gelegenheit, zu uns zu sprechen.
Thank you, President Eyring.
Vielen Dank, Präsident Eyring. Wir heißen die neuen Brüder im Kollegium der Zwölf willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir beten für Sie und für Ihre Familien. Der PV-Chor erfreut uns nun mit einem Medley aus den Liedern Lies, Denk nach und bet und Liebe Kinder, kommt alle zu mir. Nach dem Gesang hören wir von den Elders Robert D. Hales und Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Es ist schon viel über die heutige Generation der jungen Alleinstehenden geschrieben und gesagt worden. Studien zeigen, dass viele davon organisierte Religionen ablehnen. Viele sind verschuldet und arbeitslos. Den meisten gefällt zwar die Vorstellung zu heiraten, aber viele zögern, diesen Schritt zu gehen. Immer mehr wollen keine Kinder. Ohne das Evangelium und inspirierte Führung geraten viele auf sonderbare Abwege und verirren sich. Glücklicherweise hinken die jungen Alleinstehenden der Kirche diesen beunruhigenden Trends hinterher. Unter anderem deshalb, weil wir mit dem Evangeliumsplan gesegnet sind. Zu diesem Plan gehört, dass wir uns an der eisernen Stange festhalten, also am Wort Gottes und am Wort seiner Propheten. Wir müssen diese Stange, die uns zum Herrn zurückführt, noch fester umschließen. Der Tag des Erwählens ist nun für uns alle gekommen. Wenn ich als Junge dabei war, eine unüberlegte Entscheidung zu treffen, sagte mein Vater manchmal: Robert, hochziehen und Kurs halten. Sie kennen das vielleicht. Ich möchte mich seinen klaren Worten anschließen und besonders zu euch sprechen, unsere edlen, jungen, Jugendlichen und Erwachsenen. Denn meine Seele erfreut sich an Klarheit, damit wir lernen können. Ihr befindet euch in einer entscheidenden Phase eures Lebens. Eure Entscheidungen, Mission, Ausbildung, Heirat, Beruf und Dienst in der Kirche prägen eure ewige Bestimmung. Das bedeutet, ihr müsst stets nach vorne, in die Zukunft blicken. Als Pilot bei der Luftwaffe habe ich diesen Grundsatz gelernt. Fliege nie absichtlich in ein Gewitter hinein. Ich erzähle Ihnen aber lieber nicht, wie ich das herausgefunden habe. Fliege drumherum, nimm eine andere Strecke oder warte mit der Landung, bis sich der Sturm gelegt hat. Ihr lieben Brüder und Schwestern bei den jungen Erwachsenen, ich möchte euch helfen, in den Stürmen, die sich in den letzten Tagen zusammenbrauen, den Kurs zu halten. Ihr seid der Pilot. Ihr müsst über die Konsequenzen jeder Entscheidung nachdenken. Fragt euch, was passiert schlimmstenfalls, wenn ich mich hierfür entscheide? Eure rechtschaffenden Entscheidungen bewahren euch davor, vom Kurs abzukommen. Überlegt euch nur, wenn ihr beschließt, keinen Alkohol zu trinken, werdet ihr auch kein Alkoholiker. Wenn ihr beschließt, euch nicht zu verschulden, könnt ihr auch nicht bankrott gehen. Ein Zweck der Heiligen Schriften besteht darin, uns zu zeigen, wie rechtschaffene Menschen mit Versuchungen und Bösem umgehen. Sie meiden sie nämlich. Josef floh vor Potiphas Frau. Lehi nahm seine Familie und verließ Jerusalem. Maria und Josef flohen nach Ägypten, um dem üblen Plan des Herodes zu entkommen. In jedem Fall warnte der Vater im Himmel diese Gläubigen. Gleichermaßen zeigt er auch uns, ob wir kämpfen, fliehen oder eine neue Situation akzeptieren sollen. Er spricht zu uns durch das Gebet. Und wenn wir beten, führt uns der Heilige Geist. Wir haben die Heiligen Schriften, die Lehren der lebenden Propheten, den patriarchalischen Segen, den Rat inspirierter Eltern und Priestertumsführer und vor allem die sanfte, leise Stimme des Geistes. Der Herr hält sich immer an sein Versprechen: Ich werde euch weiter führen. Die einzige Frage ist: Lassen wir uns auch führen? Hören wir seine Stimme und die Stimme seiner Diener? Ich bezeuge, wenn ihr für den Herrn da seid, ist er für euch da. Wenn ihr ihn liebt und seine Gebote haltet, ist sein Geist bei euch und führt euch. Setzt euer Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt, Gutes zu tun. Infolgedessen werdet ihr alles wissen, was die Rechtschaffenheit betrifft. Ich möchte euch auf Grundlage dieser Prinzipien ein paar praktische Ratschläge geben. Viele aus eurer Generation ertrinken in Schulden. Als ich ein junger Erwachsener war, arbeitete mein Fallpräsident als Anlageberater an der Wall Street. Er lehrte mich, dass man reich ist, wenn es einem gelingt, nicht über seine Verhältnisse zu leben und dabei glücklich zu sein. Wie schafft man das? Zahlt euren Zehnten und spart. Wenn ihr dann mehr verdient, spart noch mehr. Wetteifert nicht mit anderen, wer die teureren Spielsachen besitzt. Kauft nichts, was ihr euch nicht leisten könnt. Viele junge Erwachsene auf der Welt verschulden sich für ihre Ausbildung, obwohl die Studiengebühren so hoch sind, dass sie gar nicht zurückzahlen können. Bemüht euch um ein Stipendium oder um andere Zuschüsse. Finanziert euch, sofern möglich, das Studium mit einem Nebenjob. Das erfordert Opfer, verhilft euch aber zum Erfolg. Bildung verschafft euch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie versetzt euch in die Lage, euren Mitmenschen zu helfen und ihnen Gutes zu tun. Sie bewegt euch dazu, euer Leben lang unablässig zu lernen. Sie stärkt euch im Kampf gegen Unwissenheit und Irrtum. Joseph Smith hat dazu gesagt, Wissen vertreibt Finsternis, Ungewissheit und Zweifel. Denn diese können sich nicht halten, wo Wissen und Erkenntnis sind. Im Wissen liegt Macht. Es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Bildung bereitet euch auf das vor, was vor euch liegt, auch die Ehe. Darf ich offen sprechen? Der Weg, der zur Ehe führt, durchläuft ein Areal, das man Verabredung nennt. Wenn man miteinander ausgeht, kann man sich ausführlich unterhalten. Lernt auf Verabredungen so viel wie möglich übereinander. Lernt die Familie des anderen kennen, wenn es sich einrichten lässt. Sind eure Ziele vereinbar? Denkt ihr das Gleiche über die Gebote, den Heiland, das Priestertum, den Tempel, Erziehung, Berufungen in der Kirche und den Dienst am Nächsten? Habt ihr erlebt, wie sich der andere unter Stress verhält, wie er auf Erfolg und Misserfolg reagiert, seine Wut im Zaum hält und mit Rückschlägen umgeht? Macht er andere nieder oder baut er sie auf? Könntet ihr mit seiner Einstellung, seiner Ausdrucksweise und seinem Verhalten jeden Tag leben? Allerdings heiratet keiner von uns Vollkommenheit. Wir heiraten Potenzial. In einer guten Ehe geht es nicht nur darum, was ich will, sondern darum, was sich der Partner von mir wünscht und braucht. Was der Partner von mir braucht. Ich möchte mich klar ausdrücken. Bitte schiebt die Ehe nicht auf, bis ihr 30 seid, nur um Spaß zu haben und anderen Interessen und Aktivitäten nachzugehen. Warum? Weil Verabredungen und Heiraten nicht das endgültige Ziel sind. Sie sind ein Tor dorthin, wohin ihr letzten Endes gelangen möchtet. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Eure jetzige Aufgabe besteht darin, für denjenigen würdig zu sein, den ihr heiraten möchtet. Wenn euer Ehepartner vorbildlich, attraktiv, ehrlich, glücklich, tüchtig und geistig sein soll, dann seid selbst so. Wenn ihr bereits so seid, aber noch ledig, habt Geduld und wartet auf den Herrn. Ich bezeuge, dass der Herr eure Wünsche kennt und ihm eure treue Hingabe viel bedeutet. Er hat einen Plan für euch, ob nun in diesem oder im nächsten Leben. Hört auf seinen Geist. Trachtet nicht, dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. In diesem Leben oder im Jenseits werden sich seine Verheißungen erfüllen. Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht viel Geld habt. Ein gutes Mitglied der Kirche meinte vor kurzem zu mir, Ich habe meine Kinder nicht mit Geld großgezogen, sondern mit Glauben. Da steckt eine große Wahrheit drin. Fangt an, in jedem Lebensbereich Glauben auszuüben. Falls ihr das nicht tut, erkrankt ihr an etwas, was ich als Glaubensschwund bezeichnen möchte. Dann lässt genau die Kraft nach, die ihr braucht, um euren Glauben ausüben zu können. Übt also täglich Glauben aus, dann werdet ihr stärker und stärker und standhafter im Glauben an Christus. Bereitet euch auf die Ehe vor, indem ihr dafür sorgt, dass ihr würdig seid, das Abendmahl zu nehmen und einen Tempelschein zu haben. Geht regelmäßig in den Tempel. Dient in der Kirche. Erfüllt eure Berufung und eifert dem Beispiel des Heilands nach, der einfach umherzog und Gutes tat. Vielleicht habt ihr ernsthafte Fragen zu den Entscheidungen, die vor euch liegen. Als junger Erwachsener suchte ich Rat bei meinen Eltern und weiteren treuen Vertrauenspersonen. Einer von ihnen war ein Priestertumsführer, ein anderer ein Lehrer, der an mich glaubte. Beide rieten mir, wenn du meinen Rat hören willst, sei auch bereit, ihn anzunehmen. Und ich habe verstanden, was das bedeutet. Wählt gebeterfüllt Vertrauenspersonen aus, denen euer geistiges Wohl am Herzen liegt. Geht mit dem Rat von Freunden vorsichtig um. Wenn ihr mehr erreichen wollt als bislang, wendet euch an jemanden, der auf höherer Ebene steht und nicht auf derselben wie ihr. Vergesst nicht, niemand macht Fortschritt für euch mit. Nur euer Glaube und eure Gebete richten euch auf und bewirken eine mächtige Herzenswandlung. Nur euer Entschluss, gehorsam zu sein, kann euer Leben ändern. Weil der Heiland für eure Sünden gesühnt hat, liegt die Macht in euch. Ihr habt eure Entscheidungsfreiheit. Und ihr habt ein starkes Zeugnis, wenn ihr gehorsam seid und dem Geist folgt. Vor kurzem erklärte ein Filmproduzent, der in eurem Alter ist, er habe das Gefühl, er sei Teil einer Generation von verlorenen Söhnen, einer Generation, die Hoffnung, Freude und Erfüllung sucht, aber an den falschen Orten und auf die falsche Weise. Im Gleichnis des Heilands erwarten den verlorenen Sohn viele Segnungen, doch bevor er sie in Anspruch nehmen kann, muss er sein Leben, seine Entscheidungen und seine Umstände genau unter die Lupe nehmen. Daraufhin geschieht ein Wunder, das in den Heiligen Schriften mit einem ganz einfachen Satz beschrieben wird. Da ging er in sich. Ich möchte euch ans Herz legen, ebenfalls in euch zu gehen. Wenn in der Kirche eine wichtige Entscheidung ansteht, halten wir oft eine Ratssitzung ab. Der Familienrat dient einem ähnlichen Zweck. Haltet doch einmal einen Rat mit euch selbst ab. Verbringt nach dem Gebet Zeit alleine. Denkt an das, was vor euch liegt. Fragt euch, in welchen Bereichen möchte ich stärker werden, damit ich andere stärken kann? Wo möchte ich in einem Jahr sein? Und wo in 2 Jahren? Welche Entscheidungen bringen mich dorthin? Vergesst nicht, ihr seid der Pilot. Und ihr seid dafür verantwortlich. Ich bezeuge, wenn ihr in euch geht, kommt der Vater im Himmel zu euch. Er führt euch durch die tröstende Hand seines Heiligen Geistes. Ich gebe Zeugnis, dass Gott lebt. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass der Heiland euch liebt. Sollen wir in seiner großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Wenn ihr ihm nachfolgt, stärkt und stützt er euch. Er führt euch in euer höchstes Zuhause. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Danke, Elder Hales. Sie sind bewundernswert. Und darf ich mich Ihnen allen anschließen, Elder Raspend, Elder Stevenson und Elder Ranland und deren Ehefrauen, hier in diesem Kollegium zu begrüßen. Als Jesaja über das Sühnopfer des Erretters prophezeite, schrieb er: Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. In einer erhabenen Vision aus den letzten Tagen wird hervorgehoben, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünden der Welt zu tragen. In den heiligen Schriften aus alter und neuer Zeit wird bezeugt, dass er sie erlöst und sie getragen und sie gestützt hat, alle Tage vor Alters. In einem unserer Kirchenlieder wird er unser großer Befreier genannt. Tragen, getragen, erlösen, befreien. Dies sind machtvolle, ermutigende messianische Worte. Sie enthalten ein Versprechen und eine Hoffnung, nämlich dass wir von dort, wo wir gerade sind, sicher dorthin befördert werden, wo wir sein sollen, wohin wir ohne Hilfe aber nicht kommen können. In diesen Worten schwingen auch Last und Kampf, Erschöpfung und Schmerz mit. Sie sind also bestens geeignet, um die Mission zu beschreiben, der uns um einen unaussprechlichen Preis aufrichtet, wenn wir hingefallen sind, uns weiterträgt, wenn wir keine Kraft mehr haben, um sicher nach Hause bringt, wenn Sicherheit weit außerhalb unserer Reichweite scheint. Mein Vater hat mich gesandt, sagte er, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, die Menschen ebenso emporgehoben werden zu mir. Man kann diese Worte aber auch in einem anderen Bereich des menschlichen Lebens hören, in dem auch Wörter wie tragen und getragen, befreien und emporheben, sich abmühen und bringen, vorkommen. Als Jesus gerade das Sühnopfer vollbrachte, sagt er etwas zu uns allen, was er auch zu Johannes gesagt hat: Siehe, deine Mutter. Heute verkünde ich an diesem Pult, was an dieser Stelle schon zuvor gesagt worden ist. Keine Liebe im Erdenleben kommt der reinen Liebe Jesu Christi so nah wie die selbstlose Liebe, die eine hingebungsvolle Mutter für ihr Kind empfindet. Als Jesaja über den Messias sprach und Jehovas Liebe verdeutlichen wollte, gebrauchte er das Bild einer liebenden Mutter. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Fragte er. Das ist absurd, deutete er an. Aber noch absurder ist es zu glauben, Christus würde uns vergessen. Solche entschlossene Liebe ist langmütig und gütig, sucht nicht das ihre, sondern erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Am meisten Mut macht, dass solche Treue niemals aufhört. Denn die Berge werden weichen und die Hügel entfernt werden, so die Worte Jehovas. Aber mein Wohlwollen wird von dir nicht weichen. Das sagen auch unsere Mütter. Sie müssen uns ja nicht nur austragen, sie müssen uns auch weiterhin ertragen. Eine Mutter trägt ihr Kind nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch sein ganzes Leben lang. Das macht die Mutterschaft zu einer wahren Heldentat. Es gibt natürlich auch herzzerreißende Ausnahmen, aber für gewöhnlich weiß eine Mutter intuitiv und instinktiv, dass ihr eine überaus heilige Aufgabe anvertraut wurde. Die Last dieser Erkenntnis kann gerade sehr jungen Müttern beängstigend erscheinen. Eine wunderbare junge Mutter hat mir erst neulich geschrieben, und ich zitiere aus ihrem Brief: Wie kann es sein, dass ein Mensch ein Kind so sehr lieben kann, dass er bereit ist, einen Großteil seiner Freiheit aufzugeben? Wie kann irdische Liebe so stark sein, dass man sich freiwillig der Verantwortung, Verwundbarkeit, Angst und dem Kummer unterwirft? Und das immer wieder. Welche irdische Liebe kann einem das Gefühl geben, dass einem das eigene Leben nie mehr allein gehören wird, sobald man ein Kind hat. Die Mutterliebe muss von Gott stammen, sagt sie. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Was Mütter tun, ist ein wesentlicher Bestandteil des Werkes Christi, fährt sie fort. Allein das müsste schon reichen, um uns immer wieder deutlich zu machen, dass diese Liebe von unerträglich bis überirdisch reicht, bis wir, nachdem wir unser letztes Kind auf Erden in Sicherheit und errettet wissen, wie Jesus sagen würde, Vater, ich habe das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Mit diesem schönen Brief im Hinterkopf möchte ich Ihnen von drei Beispielen erzählen, die ich in den vergangenen paar Wochen erlebt habe und die den überragenden Einfluss einer Mutter aufzeigen. Die erste Geschichte enthält auch eine Warnung, denn sie erinnert uns daran, dass nicht alle Bemühungen einer Mutter märchenhaft ausgehen, zumindest nicht sofort. Ich denke hierbei an eine Unterhaltung mit einem guten Freund zurück, den ich seit 50 Jahren kannte und der sich zum Zeitpunkt seines Todes von der Kirche gelöst hatte, von der er in seinem Herzen wusste, dass sie wahr ist. So sehr ich ihn auch trösten wollte, nichts schien ihm Frieden zu verschaffen. Schließlich machte er mit mir reinen Tisch. Jeff, sagte er, wie schlimm es auch sein mag, vor Gott zu stehen, aber noch unerträglicher ist mir der Gedanke, vor meiner Mutter zu stehen. Das Evangelium und ihre Kinder bedeuteten ihr alles. Ich weiß, dass ich ihr das Herz gebrochen habe. Und das bricht jetzt mir das Herz. Ich bin mir ganz sicher, dass seine Mutter meinen Freund nach seinem Tod liebevoll mit offenen Armen empfangen hat. Das machen alle Eltern. Die Warnung in dieser Geschichte ist die: Kinder können ihrer Mutter das Herz brechen. Auch hierin bietet sich ein Vergleich mit der göttlichen Ebene an. Ich muss wohl kaum daran erinnern, dass Jesus an einem gebrochenen Herzen starb, das von der Sündenlast der Welt müde und erschöpft war. Mögen wir deshalb immer, wenn wir in Versuchung geraten, sowohl unsere Mutter als auch unseren Erretter sehen und ihnen beiden den Kummer unserer Sünden ersparen. Das zweite Beispiel handelt von einem jungen Mann, der würdig auf Mission ging, doch auf eigenen Wunsch eher nach Hause kam, weil er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlte und in diesem Zusammenhang etwas Traumatisches erlebt hatte. Er war nach wie vor würdig, doch sein Glaube war in Gefahr. Seine seelische Last wurde immer schwerer und seine geistige Qual nahm immer mehr zu. Seine Gefühle schwanken zwischen verletzt, verwirrt, wütend und hoffnungslos. Sein Missionspräsident, Pfahlpräsident und Bischof verbrachten zahllose Stunden damit, mit ihm zu sprechen, zu weinen und ihn zu segnen. Sie standen ihm bei, doch vieles, was ihn belastete, war dem jungen Mann so persönlich, dass er gar nicht mit ihnen darüber sprach. Der gute Vater in dieser Geschichte gab alles, um seinem Kind zu helfen, doch da er beruflich viel zu tun hatte, waren der Junge und seine Mutter in langen, finsteren, durchkämpften Nächten oftmals allein. Tag und Nacht rangen beide zusammen um Genesung, erst wochenlang, dann Monate, die zu Jahren wurden. In Zeiten der Verbitterung, meistens bei ihm, aber manchmal auch bei ihr, und unendlicher Angst, meistens bei ihr, aber manchmal auch bei ihm, legte die Mutter, die ihm einst das Leben geschenkt hatte, nun ihrem Sohn Zeugnis ab für die Macht Gottes, für seine Kirche, aber vor allem für Gottes Liebe zu diesem Kind. Gleichzeitig beteuerte sie ihm die treue und unvergängliche Liebe, die sie selber für ihn hegte. Um diese beiden Stützpfeiler ihres ganzen Seins zusammenzubringen, das Evangelium Jesu Christi und ihre Familie, schüttete sie ständig im Gebet ihr Herz aus. Sie fastete und weinte, weinte und fastete. Dann hörte sie zu und hörte zu und hörte zu. Und ihr Sohn erzählte ihr immer wieder, wie sehr ihn das alles mitnahm. So trug sie ihn. Da haben wir wieder so ein Wort, aber dieses Mal nicht 9 Monate lang. Als sie ihren Sohn durch die zerklüftete Landschaft seiner Verzweiflung begleitete, kam es ihr so vor, als würden diese Wehen niemals enden. Doch dank der Gnade Gottes, ihrer Entschlossenheit und mit der Unterstützung zahlloser Führer der Kirche, Freunde, Angehöriger und Fachleute, erlebte diese unnachgiebige Mutter, wie ihr Sohn ins verheißene Land heimkehrte. Leider muss man sagen, dass ein solcher Segen nicht, zumindest noch nicht, allen Eltern zuteil geworden ist, die sich aus den verschiedensten Gründen sehr um ihre Kinder sorgen. Aber hier gab es Hoffnung. Und die sexuelle Orientierung dieses Sohnes hat sich auch nicht auf wundersame Weise geändert, aber damit hat auch niemand gerechnet. Doch nach und nach wandelte sich sein Herz. Er kam wieder zur Kirche. Er beschloss, bereitwillig und würdig vom Abendmahl zu nehmen. Er erlangte wieder einen Tempelschein und nahm die Berufung als Lehrer für das Seminar am frühen Morgen an, die er ganz wunderbar erfüllte. Und jetzt, nach 5 Jahren, ist er auf eigenen Wunsch und mit erheblicher Unterstützung der Kirche erneut auf Mission gegangen, um seinen Dienst für den Herrn abzuschließen. Der Mut, die Redlichkeit und die Entschlossenheit dieses jungen Mannes, diese Sache durchzustehen und seinen Glauben zu bewahren, haben mich zu Tränen gerührt. Er weiß, dass er vielen Leuten viel zu verdanken hat. Aber er weiß auch, dass er vor allem in der Schuld von 2 erlösenden Gestalten steht. 2, die ihn trugen, ihm in seinem Schmerz beistanden und ihn befreiten. Seinem Retter, Jesus Christus, und seiner entschlossenen und rettenden Mutter, die eine Heilige war. Das letzte Beispiel habe ich erst vor 3 Wochen bei der erneuten Weihung des Tempels in Mexiko-Stadt erlebt. Dort sah ich mit Präsident Iron, wie unsere liebe Freundin Lisa Tuttle Piper während des bewegenden Weihungsgottesdienstes aufgestanden war. Doch das Stehen fiel ihr schwer, weil sie mit einem Arm ihre geliebte, schwerbehinderte Tochter Dora stützte, die auch in dieser Versammlung teilnahm. Mit der anderen Hand versuchte sie, Doras rechte Hand zu bewegen, wozu das Mädchen allein nicht in der Lage war, damit diese behinderte, aber unendlich kostbare Tochter Gottes mit einem weißen Taschentuch winken und in nur ihr selbst verständlichen Lauten ausrufen konnte: Hosanna! Hosanna! Hosanna, Gott und dem Lamm. Den Müttern in aller Welt In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sage ich, danke, danke, dass Sie Leben schenken, Seelen formen, Charakter bilden und die reine Liebe Christi an den Tag legen. Der Mutter Eva, Sarah, Rebekka und Rahel, Maria von Nazareth und unserer Mutter im Himmel sage ich Dank dafür, dass sie ihre wichtige Rolle im ewigen Plan erfüllt haben. Allen Müttern in allen Lebenssituationen, auch denen, die gerade zu kämpfen haben, sage ich, seien Sie voll Frieden. Glauben Sie an Gott und an sich selbst. Sie schlagen sich besser, als Sie meinen. Nämlich, Sie sind Befreier auf dem Berg Zion. Und Ihre Liebe hört niemals auf. Ich kann niemandem größere Achtung erweisen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, nach dem Lied hören wir von Elder Bradley D. Foster, Elder Hugo Montoya und Elder Vern P. Stanfield von den 70ern. Und jetzt, auf ein Zeichen der Dirigenten, erheben sich die Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Komm, folget mir, Nummer 63 im Deutschen Gesangbuch.
This is the 185th semi-annual general conference of the
Dies ist die 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage.
Thank you. Thank you to this beautiful choir.
It's to the diesem wunderbaren Chor. Ich möchte heute gerne zu den Kindern der Kirche sprechen. Brüder und Schwestern, wir befinden uns in einem Kampf mit der Welt. In der Vergangenheit buhlte die Welt um die Energie und Zeit unserer Kinder. Heute will sie ihre Identität und ihre Seele. Viele laute, bekannte Stimmen wollen uns weismachen, wer unsere Kinder sind und woran sie glauben sollen. Wir können der Gesellschaft nicht erlauben, unsere Familie im Abbild der Welt zu gestalten. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Davon hängt alles ab. Die Kinder dieser Kirche singen ein Lied, das ihnen erklärt, wer sie wirklich sind. Ich bin ein Kind von Gott, der mich zur Welt geschickt und hier mit einem irdischen Heim und Eltern mich beglückt. Dann wenden sich die Eltern bittend an uns. Führet, leitet und begleitet. Helft mir doch, in dieser Zeit von ihm zu lernen viel. Präsident Russell M. Nelson hat uns bei der letzten Generalkonferenz gesagt, dass die Erziehung unserer Kinder ab sofort eine bewusste Erziehung sein muss. Dies sind gefährliche Zeiten. Aber die gute Nachricht ist, Gott wusste, dass es so sein würde. Daher hat er uns in den Heiligen Schriften Rat gegeben, wie wir unseren Kindern und Enkelkindern helfen können. Im Buch Mormon erschien der Heiland den Nephiten. Er sammelte die kleinen Kinder um sich. Er segnete sie, betete für sie und weinte um ihretwillen. Dann sagte er zu den Eltern, seht, eure Kleinen. Was sollten die Eltern Jesu Willen nach denn in ihren kleinen Kindern sehen? Wollte er vielleicht, dass sie einen Blick auf das göttliche Potenzial ihrer Kinder erhaschen? Wenn wir unsere Kinder und Enkel heute betrachten, was sollen wir nach dem Wunsch des Heilands in ihnen sehen? Ist uns bewusst, dass unsere Kinder die größte Gruppe Suchender darstellt, die sich mit der Kirche befasst? Was müssen wir tun, um ihre dauerhafte Bekehrung zustande zu bringen? Im Buch Matthäus lehrt der Heiland, was dauerhafte Bekehrung ist. Eine große Menschenmenge hatte sich in der Nähe des Sees Genezareth versammelt, um dem Heiland zuzuhören. Er bemerkte, dass sie seine Botschaft nicht verstanden, also belehrte er sie mit Hilfe eines Gleichnisses. Jesus erzählte ihnen eine Geschichte vom Aussehen, das Gleichnis vom Sämann. Dabei erklärte er seinen Jüngern und letztlich auch uns, immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Die Botschaft an die Eltern ist eindeutig. Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Verstehen. Wenn unsere Kinder das Evangelium lediglich hören, es aber nicht verstehen, dann stehen dem Satan Tür und Tor offen, ihnen diese Wahrheiten aus dem Herz zu stehlen. Doch wenn wir ihnen dabei helfen, Wurzeln tiefer Bekehrung zu schlagen, dann wird ihnen das Evangelium Jesu Christi in der Hitze des Tages, wenn das Leben schwierig ist, was es sein wird, etwas im Innern geben, was äußeren Einflüssen standhält. Wie können wir sicherstellen, dass diese machtvollen Wahrheiten nicht nur zu einem Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgehen? Wörter zu hören mag einfach nicht genügen. Wörter unterliegen ja einer Entwicklung. Manchmal drücken wir etwas mit unseren Wörtern aus, aber unsere Kinder hören ihre Wörter. Man fragt vielleicht sein Kind, musst du immer wieder die gleiche Schallplatte hören? Das Kind fragt vermutlich im Gegenzug, Papa, was ist deine Schallplatte? Unser Vater im Himmel möchte, dass wir erfolgreich sind. Denn letztlich waren unsere Kinder, bevor sie kamen, ja seine Kinder. Als Eltern in Zion haben wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir um Führung beten, wird er uns alles zeigen, was wir tun sollen, wenn es um die Unterweisung unserer Kinder geht. Wenn wir das Unterweisen auf die Weise immer weiter verfeinern, trägt die Macht des Heiligen Geistes den Kindern das Gehörte ins Herz. Mir fällt kein besseres Beispiel dafür ein, wie jemandem geholfen wurde, Verständnis zu erlangen, als die Geschichte von Helen Keller. Sie war blind und taub und lebte in einer für sie dunklen und stillen Welt. Eine Lehrerin namens Ann Sullivan nahm sich ihrer an. Wie würden wir ein Kind unterrichten, das weder sehen noch hören kann? Eine ganze Weile tat sich Anne schwer, eine Verbindung zu Helen aufzubauen. Eines Tages nahm sie sie zur Mittagszeit mit nach draußen zu einer Wasserpumpe. Sie hielt eine Hand von Helen unter den Haaren und fing an, Wasser zu pumpen. Dann schrieb Anne mit dem Finger das Wort W-A-T-E-R, Water, Wasser, in Helens andere Hand. Nichts geschah. Sie versuchte es noch einmal. W-A-T-E-R. Da drückte Helen Anns Hand. Sie begann zu verstehen. Als der Abend hereinbrach, hatte sie 30 Wörter gelernt. Innerhalb weniger Monate lernte sie 600 Wörter und konnte Blindenschrift lesen. Helen Keller machte einen Universitätsabschluss und trug dazu bei, für Menschen, die weder sehen noch hören können, die Welt zu verändern. Es war ein Wunder und ihre Lehrerin hatte das Wunder bewirkt. Als ich Präsident eines Pfahles für Alleinstehende an der BYU Idaho war, erlebte ich, was ein anderer großartiger Lehrer bewirkt hatte. Diese Erfahrung hat mein Leben verändert. An einem Dienstagabend interviewte ich einen jungen Mann namens Pablo. Er kam aus Mexiko-Stadt und wollte eine Mission erfüllen. Ich erkundigte mich nach seinem Zeugnis vom Evangelium und nach seinem Wunsch zu dienen. Seine Antworten auf meine Fragen waren tadellos. Dann befragte ich ihn zu seiner Würdigkeit. Seine Antworten waren korrekt. Sie waren in der Tat so korrekt, dass ich mir dachte, vielleicht versteht er nicht genau, was ich ihn frage. Also formulierte ich die Fragen um. Aber ich stellte fest, dass er genau wusste, worum es ging und dass er vollkommen aufrichtig war. Ich war so beeindruckt von diesem jungen Mann, dass ich ihn fragte, Pablo, wer hat dir dabei geholfen, an diesen Punkt in deinem Leben zu gelangen und so aufrecht vor dem Herrn zu stehen? Er antwortete, mein Vater. Ich bat, Pablo, erzähl mir mehr über dich. Pablo fuhr fort. Als ich 9 war, nahm mich mein Vater zur Seite und sagte, Pablo, auch ich war einmal 9 Jahre alt. Du wirst vermutlich noch so manches erleben, zum Beispiel, dass Mitschüler schummeln. Um dich herum wird es Leute geben, die fluchen. Es wird Tage geben, an denen du keine Lust hast, in die Kirche zu gehen. Wenn so etwas vorkommt oder irgendetwas anderes, was dich bedrückt, dann komm bitte zu mir und sprich mit mir darüber. Ich helfe dir, damit fertig zu werden. Und dann sage ich dir, was noch auf dich zukommen könnte. Ich fragte, und Pablo, was hat er dir gesagt, als du 10 Jahre alt warst? Nun, er warnte mich vor Pornografie und unanständigen Witzen. Und als du 11 warst, fragte ich, er warnte mich vor Sachen, die zur Sucht führen können und erinnerte mich, dass ich von meiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch machen muss. Da war also ein Vater, der Jahr für Jahr, Zeile um Zeile, hier ein wenig und dort ein wenig, seinem Sohn dabei half, nicht nur zu hören, sondern zu verstehen. Pablos Vater wusste, dass Kinder dann lernen, wenn sie bereit dazu sind und nicht dann, wenn wir bereit sind, ihnen etwas beizubringen. Ich war stolz auf Pablo, als wir seine Missionspapiere an jenem Abend abschickten. Doch noch stolzer war ich auf seinen Vater. Als ich an diesem Abend nach Hause fuhr, fragte ich mich, was wird Pablo wohl einmal für ein Vater sein? Die Antwort war glasklar. Er wird genauso wie sein Vater sein. Jesus hat gesagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Nach diesem Muster segnet der himmlische Vater seine Kinder von Generation zu Generation. Als ich weiter über mein Erlebnis mit Pablo nachdachte, war ich traurig, dass meine 4 Töchter schon erwachsen waren und die 9 Enkel, die ich damals hatte, nicht in der Nähe wohnten. Ich überlegte, wie kann ich ihnen jemals so helfen, wie Pablo Hilfe von seinem Vater erhalten hatte? Ist schon zu viel Zeit vergangen? Ich betete im Stillen und der Geist flüsterte mir diese tiefgründige Wahrheit zu. Es ist niemals zu früh und niemals zu spät, dieses wichtige Unterfangen in Angriff zu nehmen. Ich wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Ich bat meine Frau Cheryl, jedes unserer Kinder anzurufen und ihm zu sagen, dass wir es besuchen wollten. Es gäbe da etwas sehr Wichtiges, was ich ihnen sagen musste. Sie waren ob der Dringlichkeit ein wenig beunruhigt. Wir fingen mit unserer ältesten Tochter und ihrem Mann an. Ich sagte, Mutter und ich wollen, dass ihr wisst, dass auch wir einmal in eurem Alter waren. Wir waren 31 und hatten eine kleine Familie. Wir können uns ungefähr vorstellen, womit ihr noch konfrontiert werdet. Vielleicht sind es finanzielle oder gesundheitliche Sorgen. Vielleicht ist es eine Glaubensprüfung oder ihr fühlt euch einfach irgendwann überfordert. Wenn es so vorkommt, dann sprecht bitte mit uns und helft uns, damit fertig zu werden. Wir wollen natürlich nicht ständig in alles hineinreden, aber wir wollen, dass ihr wisst, dass wir stets auf eurer Seite sind. Auch möchte ich euch von einem Interview berichten, das ich jüngst mit einem jungen Mann namens Pablo geführt habe. Am Ende des Berichts sagte ich, wir wollen nicht, dass ihr die Gelegenheit verpasst, euren Kindern und unseren Enkelkindern diese wichtigen Wahrheiten nahezubringen. Brüder und Schwestern, mir ist jetzt viel deutlicher bewusst, was der Herr von mir als Vater und Großvater dabei erwartet, einen Prozess in Gang zu setzen, nämlich meiner Familie zu helfen, nicht nur zu hören, sondern zu verstehen. Je älter ich werde, desto mehr denke ich über diese Worte nach. O Zeit, kehr doch zu mir zurück und lass mein Kind mich nochmals wiegen, beseelt von großem Glück. Ich weiß, dass ich die Uhr nicht zurückdrehen kann, aber ich weiß, dass es niemals zu früh und niemals zu spät ist, unsere Kinder zu führen, zu leiten und zu begleiten, denn Familien bestehen für immer. Ich bezeuge, dass der himmlische Vater uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzig gezeugten Sohn in die Sterblichkeit sandte, damit dieser uns sagen kann, Ich war, wo du bist. Ich weiß, was auf dich zukommt. Und ich helfe dir, es durchzustehen. Ich weiß, dass er dies tut. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im Laufe unseres Lebens werden wir geprüft und versucht. Doch wir können uns auch frei entscheiden und einander helfen. Diese Wahrheiten gehören zum wunderbaren, vollkommenen Plan des himmlischen Vaters. Präsident John Taylor sagt dazu: Ich hörte einmal den Propheten Joseph Folgendes zu den 12 sagen: Ihr werdet allerlei Prüfungen durchstehen müssen, und geprüft zu werden ist für euch ebenso notwendig, wie es für Abraham und andere Männer Gottes war. Und, so sagte er, Gott werde euch erproben, euch ergreifen und euer Herz bis ins Innerste ausloten. Sobald wir das Alter der Verantwortlichkeit erreichen, sind Prüfungen und Versuchungen unsere ständigen Begleiter. Mitunter bilden sie eine schwere Last, doch wenn wir sie meistern, tragen sie auch dazu bei, dass wir stärker werden und wachsen. Glücklicherweise müssen wir diese Last nicht alleine tragen. Alma hat gesagt, ihr habt den Wunsch, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und seid willens, des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Daraus wird ersichtlich, dass wir verpflichtet sind, einander zu helfen. Diese Verpflichtung zeigt sich möglicherweise in einer Berufung in der Kirche, einem Auftrag, einer Freundschaft, unserer göttlichen Pflicht als Eltern, Ehepartner oder Angehörige einer Familie oder schlichtweg darin, dass wir zur Familie Gottes gehören. Ich möchte 4 Wege aufzeigen, wie unsere Lasten leichter gemacht werden, wenn wir einander helfen. Nummer 1. Der Erretter sagt, wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe 2 mit ihm. Beispielsweise werden wir ja dazu angehalten, regelmäßig in den Tempel zu gehen, wenn es die Umstände erlauben. Der Besuch im Tempel erfordert Opfer an Zeit und Mitteln, besonders für diejenigen, die eine weite Reise auf sich nehmen müssen. Dennoch gehört dieses Opfer eher zur ersten Meile. Die 2. Meile gehen wir, wenn wir verstehen, was es bedeutet, die Namen von Vorfahren zu finden, in den Tempel mitzunehmen und die heiligen Handlungen für sie zu erledigen und unser Wissen weiterzugeben. Wir können auch indexieren, als Tempelarbeiter tätig sein und dazu beitragen, dass der Besuch im Tempel für jemanden an Bedeutung zunimmt. Ich war als Gebietsiebziger tätig, als ein Pfahl aus meinem Koordinierungsrat an einer großen Tempelfahrt teilnahm. Der Tempel, den die Mitglieder besuchten, ist klein. Obwohl sie eine 12-stündige Fahrt auf sich genommen hatten, konnten einige Mitglieder leider nicht in den Tempel gehen, da er an diesem Tag bereits überbelegt war. Ein paar Tage nach der Reise besuchte ich diesen Pfahl und bat den Pfahlpräsidenten darum, mit einigen Mitgliedern sprechen zu dürfen, die an jenem Tag nicht in den Tempel gehen konnten. Einer der Brüder teilte mir mit: Elder, machen Sie sich keine Sorgen. Ich war am Haus des Herrn. Ich saß dort im Garten auf einer Bank und dachte über die heiligen Handlungen nach. Dann bot man mir zwar an, hineinzugehen, aber ich gab meinen Platz einem anderen, der zum ersten Mal zum Tempel gekommen war, um an seine Frau gesiegelt zu werden. Sie konnten an diesem Tag 2 Sessionen besuchen. Der Herr kennt mich und hat mich gesegnet. Es ist alles in Ordnung. Nummer 2. Lächeln Sie. Diese Kleinigkeit kann helfen, wenn man überfordert und niedergedrückt ist. Bei der Priestertumsversammlung der diesjährigen Frühjahrsgeneralkonferenz nahm ich zusammen mit den weiteren 5 neu berufenen Generalautoritäten auf dem Podium Platz. Wir saßen dort, wo heute die Schwestern aus den Präsidentschaften der Hilfsorganisationen sitzen. Ich war sehr nervös und vom Eindruck meiner neuen Berufung noch ganz verstört. Als wir das Zwischenlied sangen, hatte ich das starke Gefühl, dass mich jemand ansah. Ich sagte mir, Über 20.000 Leute sind in diesem Gebäude und fast alle schauen in diese Richtung. Natürlich sieht dich jemand an. Als ich weitersang, hatte ich wiederum das starke Gefühl, dass jemand mich ansieht. Ich blickte hinüber zu der Reihe, wo die 12 Apostel saßen, und bemerkte, dass Präsident Russell M. Nelson sich herumgedreht hatte und in unsere Richtung blickte. Unser Blick traf sich und er schenkte mir ein strahlendes Lächeln. Dieses Lächeln brachte meinem aufgewühlten Herzen Frieden. Nach seiner Auferstehung besuchte Jesus Christus seine anderen Schafe. Er berief und ordinierte 12 Jünger, die mit dieser Vollmacht dem Volk dienten. Der Herr Jesus Christus selbst stand in ihrer Mitte. Der Herr bat sie, sich hinzuknien und zu beten. Ich weiß nicht, ob die 12 neu berufenen und ordinierten Jünger von ihrer Berufung auch so betroffen waren, aber in der Schrift heißt es, und es begab sich, Jesus segnete sie, während sie zu ihm beteten, und sein Angesicht lächelte ihnen, und das Licht seines Angesichts leuchtete ihnen. Bei der letzten Generalkonferenz hat ein Lächeln meine Last auf direkte und außergewöhnliche Weise leichter gemacht. Nummer 3. Zeigen Sie anderen Ihr Mitgefühl. Wenn Sie Priestertumsträger sind, nutzen Sie bitte diese Macht zugunsten der Kinder Gottes und geben Sie ihnen Segen. Stehen Sie jemandem, der leidet und Bedrängnisse durchmacht, mit tröstenden Worten bei. Nummer 4. Den Grundpfeiler im Plan Gottes bildet das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. So wie Präsident Joseph F. Smith sollten wir mindestens einmal in der Woche über die große und wunderbare Liebe nachdenken, die der Vater und der Sohn dadurch bekundeten, dass der Erlöser in die Welt gekommen ist. Wenn wir andere dazu einladen, die Kirche zu besuchen und würdig vom Abendmahl zu nehmen, können mehr Kinder des himmlischen Vaters über das Sühnopfer nachdenken. Und sollten wir nicht würdig sein, können wir umkehren. Denken Sie daran, der Sohn des Höchsten ist hinabgefahren unter alles und hat unsere Vergehen, Sünden, Übertretungen, Krankheiten, Schmerzen, Bedrängnisse und Einsamkeit auf sich genommen. In den Heiligen Schriften steht, er, der in die Höhe aufgefahren ist, wie er auch hinabgefahren ist unter alles, sodass er alles erfasst. Es kommt nicht darauf an, welche Schwierigkeiten wir haben, ob Krankheit, anhaltende Einsamkeit oder Versuchungen und Prüfungen des Widersachers. Der gute Hirte ist für uns da. Er ruft uns beim Namen und sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Lassen Sie mich die 4 Punkte zusammenfassen. Erstens, gehen Sie die zweite Meile. Zweitens, bitte lächeln Sie. Ihr Lächeln wird anderen helfen. Drittens, zeigen Sie Mitgefühl. Viertens, laden Sie andere in die Kirche ein. Ich lege mein Zeugnis für den Erretter ab. Jesus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und er lebt. Ich weiß, dass er mit all seiner Kraft und Macht den Plan des Vaters unterstützt. Ich weiß, dass Präsident Thomas S. Monson ein lebender Prophet ist. Er hat alle Schlüssel inne, Gottes Werk auf Erden zu verrichten. Ich weiß, dass wir als Kinder des himmlischen Vaters einander in unseren Prüfungen und Versuchungen beistehen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor kurzem beschlossen meine Frau und ich, die Schönheit einer Gegend in unserer Nähe im Nordwesten Montanas noch mehr auszukosten. Also planten wir eine Fahrradtour den Hiawatha Trail entlang, eine ehemalige Eisenbahnstrecke, die zwischen Montana und Idaho über die Rocky Mountains führt. Wir freuten uns schon auf einen fröhlichen Tag mit guten Freunden, an dem wir die schöne Gegend genießen konnten. Wir wussten, dass die 24 Kilometer lange Route über Eisenbahnbrücken führt, die sich über tiefe Schluchten strecken und durch lange, die schroffen Berge durchziehende Tunnel. Daher bereiteten wir uns vor und brachten an unseren Helmen und an den Fahrrädern Lampen an. Bekannte, die diese Tour bereits unternommen hatten, warnten uns, dass die Tunnel sehr dunkel seien und man sehr helle Lampen brauche. Als wir uns vor dem enormen steinernen Eingang zum Taft-Tunnel sammelten, macht uns ein Tunnelaufseher auf einige Gefahren der Strecke aufmerksam, wie etwa tiefe Gräben am Wegrand, raue Wände und völlige Finsternis. Ungeduldig radelten wir in den Tunnel hinein. Schon nach wenigen Minuten umschloss uns die angekündigte Finsternis. Meine Lampen erwiesen sich bald als unzureichend und konnten nichts mehr gegen die Dunkelheit ausrichten. Auf einmal wurde mir bange. Ich war verunsichert und orientierungslos. Es war mir aber peinlich, meinen Freunden und meiner Familie meine Unsicherheit einzugestehen. Obwohl ich ein erfahrener Radfahrer bin, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich hätte noch nie auf einem Rad gesessen. Meine Verwirrung nahm zu und ich konnte mich kaum noch aufrecht halten. Als ich der Gruppe endlich mitgeteilt hatte, wie unbehaglich mir zumute war, konnte ich dichter neben einem Freund fahren, der eine hellere Lampe hatte. Auch alle anderen sammelten sich eng um ihn herum. Wir blieben alle dicht bei ihm und verließen uns eine Zeit lang ganz auf seine Lampe und das gebündelte Licht der Gruppe und konnten so tiefer in die Dunkelheit des Tunnels vordringen. Nach gefühlten Stunden sah ich einen winzigen Lichtpunkt. Da kam auch gleich meine Zuversicht zurück, dass alles gut gehen wird. Ich strebte weiter vorwärts und verließ mich auf das Licht meiner Freunde und den langsam größer werdenden Lichtpunkt. Mein Selbstvertrauen kehrte zurück, als das Licht an Größe und Helligkeit zunahm. Lange bevor wir das Ende des Tunnels erreichten, war ich nicht mehr auf die Hilfe meiner Freunde angewiesen. Alle Unruhe verflog, als wir zügig auf das Licht zuradelten. Ich war wieder gefasst und ruhig, noch ehe wir in den warmen und herrlichen Morgen hinausfuhren. Wir leben in einer Welt, in der unser Glaube herausgefordert wird. Vielleicht fühlen wir uns sicher und meinen, wir seien für alle Herausforderungen gewappnet, nur um dann festzustellen, dass unsere Vorbereitungen unzureichend waren. Und so wie ich von meinem Freund vor der Dunkelheit gewarnt wurde, werden auch wir heute gewarnt. Die Apostel rufen uns auf, uns mit dem hellen Licht geistiger Stärke zu wappnen. Außerdem finden wir es vielleicht ebenfalls peinlich, beunruhigend oder verwirrend, wenn unser Glaube herausgefordert wird. Wie intensiv und anhaltend diese Gefühle sind, hängt im Allgemeinen davon ab, wie wir mit ihnen umgehen. Wenn wir nichts tun, können uns Zweifel, Stolz und schließlich der Abfall vom Glauben vom Licht wegtreiben. Aus meinem Erlebnis im Tunnel habe ich einige wichtige Lektionen gelernt. Ich werde ein paar davon ansprechen. Erstens, ganz gleich wie schwarz die Finsternis des Zweifels sein mag, wir entscheiden selbst, wie lange und in welchem Ausmaß sie auf uns einwirkt. Wir dürfen nie vergessen, wie sehr der Vater im Himmel und sein Sohn uns lieben. Sie lassen uns niemals allein. Auch lassen sie nicht zu, dass wir überwältigt werden, sofern wir sie um Hilfe bitten. Erinnern Sie sich daran, was Petrus auf dem stürmischen Wasser des Sees Genezareth erlebt hat. Als er spürte, wie sich die kalte Dunkelheit um ihn zusammenzog, erkannte er sofort seine missliche Lage und beschloss, ohne Aufschub nach Hilfe zu rufen. Er stellte nicht in Frage, dass der Erlöser die Macht hatte, ihn zu retten. Er rief einfach aus, Herr, rette mich. In unserem Leben finden wir die ausgestreckte Hand des Erretters, vielleicht in der Hilfe eines treuen Freundes, eines geistigen Führers oder liebevoller Eltern. Wenn wir uns gerade durch die Dunkelheit kämpfen, ist es völlig in Ordnung, uns eine Weile auf das Licht derer zu verlassen, die uns lieb haben und die unser Bestes wollen. Denkt man ernsthaft darüber nach, fragt man sich, weshalb sollten wir auf die anonymen, zynischen Stimmen hören, die aus dem großen und geräumigen Gebäude unserer Zeit schallen und das Flehen derjenigen, die uns aufrichtig lieben, ignorieren? Zweifler und Zyniker gibt es überall. Sie zerstören lieber als aufzubauen. Sie spotten lieber als Mut zu machen. Mit ihrem Spott können sie sich in unser Leben graben, auf den Sekundenschneller, auf digitalem Weg, über verzerrte Botschaften, die sorgfältig und bewusst formuliert wurden, um unseren Glauben zu zerstören. Ist es weise, unser ewiges Wohlergehen in die Hände von Fremden zu legen? Ist es weise, Erleuchtung bei denjenigen zu suchen, die selbst kein Licht haben oder die womöglich Absichten verfolgen, die uns verborgen sind? Wenn uns diese anonymen Streiter offen und ehrlich gegenüberstünden, würden wir ihnen nicht eine Sekunde schenken. Doch weil sie sich die sozialen Netzwerke zunutze machen, wo sie nicht überprüft werden, gelten sie unverdienterweise als glaubwürdig. Durch die Entscheidung, denen Aufmerksamkeit zu schenken, die Heiliges verspotten, entfernen wir uns vom rettenden Licht des Erlösers. Johannes schreibt, als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Denken wir daran, dass uns diejenigen, die uns aufrichtig lieben, helfen können, unseren Glauben zu festigen. So wie es mir im Tunnel peinlich war, kann es uns peinlich sein, andere um Hilfe zu bitten, wenn wir Zweifel haben. Vielleicht sind wir jemand, an den sich andere wenden, um Kraft zu schöpfen, und nun brauchen wir Selbsthilfe. Wenn uns klar wird, dass das Licht und der Trost, die uns der Erlöser spenden kann, viel zu kostbar sind, um sie gegen Stolz einzutauschen, können uns inspirierte Führer der Kirche, Eltern und treue Freunde helfen. Sie sind jederzeit dazu bereit, uns geistig den Rücken zu stärken, sodass wir gewappnet sind, wenn unser Glaube herausgefordert wird. Zweitens, wir müssen dem Herrn vertrauen, damit wir eigene geistige Stärke entwickeln können. Wir können uns nicht ewig auf das Licht anderer verlassen. Ich wusste, dass ich die Finsternis im Tunnel hinter mir lassen würde, wenn ich neben meinem Freund und in der Sicherheit der Gruppe weiterradelte. Aber ich wollte meinen Weg alleine fortsetzen, sobald ich das Licht sehen konnte. Der Herr hat gesagt, naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Wir müssen handeln und davon ausgehen, dass der Herr seine Verheißung, uns aus der Dunkelheit zu führen, erfüllt, wenn wir uns ihm nahen. Der Widersacher versucht jedoch, uns davon zu überzeugen, dass wir den Einfluss des Heiligen Geistes niemals wirklich verspürt haben und dass es leichter ist, einfach aufzugeben. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat uns geraten, zweifeln Sie an Ihren Zweifeln, ehe Sie an Ihrem Glauben zweifeln. In meiner Heimatgemeinde sagte ein junger Mann vor kurzem, was ich schon erlebt und verspürt habe, lässt sich nicht anders erklären, als dass es von Gott kommt. Das ist geistige Redlichkeit. Wenn wir Fragen haben oder versucht sind zu zweifeln, müssen wir an die geistigen Segnungen und an die Empfindungen denken, die in der Vergangenheit unser Herz und unser Leben durchdrungen haben und unser Vertrauen in den Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus setzen. Da muss ich an den Rat denken, der uns in einem bekannten Kirchenlied gegeben wird. Zweifle nicht am Herrn, an seiner Güte, denn wir haben ihn in den vergangenen Tagen bereits erprobt. Wenn wir unsere früheren geistigen Erfahrungen ignorieren und gering achten, entfernen wir uns von Gott. Unsere Suche nach dem Licht wird intensiver, wenn wir bereit sind, seinen Einfluss in unserem Leben anzuerkennen. Was Licht ist, wird in neuzeitlicher heiliger Schrift definiert. Dort steht auch eine Verheißung für diejenigen, die es annehmen. Was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Es ist wie in einem Tunnel, in dem wir dem Licht entgegenstrampeln. Je mehr wir uns anstrengen, desto mächtiger wird Gottes Einfluss in unserem Leben. Und so wie das Licht am Ende des Tunnels, bringt auch Gottes Einfluss uns Zuversicht, Entschlossenheit, Trost und am allerwichtigsten das machtvolle Wissen, dass er lebt. Drittens, keine Finsternis ist so dicht, so bedrohlich oder so schwierig, dass sie nicht vom Licht überwunden werden kann. Alter Neil L. Anderson hat vor kurzem gesagt, in dem Maß, wie das Böse in der Welt zunimmt, werden die Rechtschaffenen vermehrt mit geistiger Macht ausgestattet. Während die Welt die Taue von ihrem geistigen Ankerplatz löst, bereitet der Herr denen, die ihn suchen, den Weg und bietet ihnen mehr Zuversicht, mehr Gewissheit und mehr Vertrauen in die Richtung, die sie eingeschlagen haben. In der zunehmenden Dämmerung wird die Gabe des Heiligen Geistes zu einem immer helleren Licht. Brüder und Schwestern, wir sind den Einflüssen der launischen, veränderlichen Ansichten der Welt nicht hilflos ausgesetzt. Vielmehr sind wir in der Lage, uns für den Glauben und gegen den Zweifel zu entscheiden. Damit wir, wie verheißen, vermehrt geistige Stärke erlangen, müssen wir auf den Rat der Propheten hören. Die Eingebung des Heiligen Geistes erkennen und entsprechend handeln, Gottes Gebote befolgen und uns um persönliche Offenbarung bemühen. Wir müssen uns entscheiden. Mögen wir uns alle für das Licht des Erlösers entscheiden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben, sowie all diesen hübschen Kindern für die Musik. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Sonntagvormittagversammlung. Wir freuen uns nun, von Elder James B. Martino von den 70ern zu hören. Danach spricht der Schlusssprecher dieser Versammlung, Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel. Nach Elder Oaks Worten singt der Chor das Lied des Heilands Liebe. Das Schlussgebet spricht dann Elder Kazuhiko Yamashita von den 70ern.
Als ich ein Teenager war, schlossen sich meine Eltern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an. Wir wussten, dass die Missionare sie belehrt hatten, doch hatten sich meine Eltern die Missionarslektionen alleine angehört. Nach dieser überraschenden Ankündigung fingen auch meine Brüder und ich an, den Missionaren zuzuhören, und jeder meiner Brüder nahm die Botschaft von der Wiederherstellung mit Freuden auf. Ich war zwar neugierig, verspürte aber nicht den Wunsch, etwas in meinem Leben zu ändern. Ich nahm jedoch die Aufforderung an, darüber zu beten, ob das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Allerdings erhielt ich keine Antwort. Man könnte sich fragen, weshalb der Vater im Himmel keine Antwort auf dieses Gebet gab. Zumindest ich fragte mich das. Ich habe seitdem festgestellt, dass die Verheißung Moronis stimmt. Gott beantwortet unsere Gebete bezüglich der Wahrheit des Evangeliums. Doch er beantwortet sie erst, wenn wir mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen. Er antwortet nicht, wenn wir einfach nur neugierig sind. Vielleicht haben Sie eine Frage, auf die Sie gerne die Antwort wüssten. Vielleicht gibt es ein Problem, für das Sie noch keine richtige Lösung gefunden haben. Ich möchte heute über einige Gedanken sprechen, die Ihnen helfen können, die Antworten zu erlangen, die Sie brauchen. Es fängt damit an, dass man sich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt. Ich habe über die Geschichten verschiedener Figuren in den Heiligen Schriften nachgedacht. Nehmen wir beispielsweise Laman und Lemuel. Wie auch Nephi stammten sie von guten Eltern und ihnen war von allem Wissen ihres Vaters etwas beigebracht worden. Und doch murrten sie, weil ihr Vater ein Mann mit Visionen war. Aus ihrer Sicht verstießen seine Entscheidungen gegen jegliche Logik. Sie erkannten die Dinge Gottes nicht und wollten darum nicht glauben. Interessant ist, dass ihre Entscheidungen ihnen Erlebnisse verschafften, die ihren Glauben hätten stärken können. Sie ließen ihr Haus und ihre Reichtümer zurück. Sie litten auf ihren Reisen durch die Wildnis. Schließlich halfen sie mit, das Schiff zu bauen, und sie stimmten zu, sich auf die Reise in ein unbekanntes Land zu begeben. Nephi erlebte genau das Gleiche, aber trugen diese Taten dazu bei, ihren Glauben zu stärken? Nephis Glaube wurde gestärkt, doch Laman und Lemuel wurden immer zynischer und wütender. Diese Brüder sahen und hörten sogar einen Engel, und doch zweifelten sie weiterhin. Das Erdenleben ist für keinen von uns einfach. Wir sind hier, um uns zu bewähren und geprüft zu werden. Wie wir mit den Erlebnissen dieses Leben umgehen, hat häufig großen Einfluss auf unser Zeugnis. Bedenken Sie, wie Laman und Lemuel reagierten. Sie murrten, als ihr Vater sie bat, etwas Schwieriges zu tun. Sie versuchten, in den Besitz der Messingplatten zu kommen, doch als das nicht gelang, gaben sie auf. Ihre Einstellung war: Wir haben es ja versucht. Was könnten wir denn sonst noch tun? Es gab sogar einen Moment, in dem sie wegen ihres Fehlverhaltens traurig waren und um Vergebung baten. Sie beteten und ihnen wurde vergeben. Doch in den Schriften steht, dass sie später wieder anfingen zu klagen und sich weigerten zu beten. Sie kamen zu Nephi und sagten, sie könnten die Worte nicht verstehen, die ihr Vater gesprochen hatte. Nephi fragte sie, ob sie den Herrn befragt hätten. Achten Sie auf Ihre Erwiderung. Das haben wir nicht, denn der Herr tut uns so etwas nicht kund. Aus Nephis Antwort
an seine Brüder können wir entnehmen, wie man fortwährend Antwort auf Gebete erhält. Wie kommt es, dass ihr die Gebote des Herrn nicht haltet? Wie kommt es, dass ihr wegen eurer Herzenshärte zugrunde gehen wollt? Erinnert ihr euch nicht dessen, was der Herr gesagt hat? Wenn ihr euer Herz nicht verhärtet und mich im Glauben bittet, im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, mit Eifer im Halten meiner Gebote, so wird euch dies gewisslich kundgetan werden. Ich kenne einige zurückgekehrte Missionare, die unbestreitbare geistige Erlebnisse hatten. Doch da sie bestimmte geistige Gewohnheiten nicht pflegten, haben sie die Augenblicke vergessen, als Gott zu ihnen sprach. An diese zurückgekehrten Missionare und zu Ihnen allen, wenn Ihnen so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Falls Ihnen derzeit nicht danach zumute ist, kann es wieder so werden. Denken Sie aber an Nephis Rat, seien Sie gehorsam, denken Sie an die Zeiten, als Sie den Geist in der Vergangenheit gespürt haben und bitten Sie voller Glauben. Ihre Antwort wird kommen und Sie werden die Liebe und den Frieden des Erlösers verspüren. Die Antwort kommt vielleicht nicht so schnell wie erhofft oder auf die von Ihnen gewünschte Art und Weise, aber die Antwort wird kommen. Geben Sie nicht auf. Geben Sie niemals auf. Vergleichen wir einmal Laman und Lemuel mit den Söhnen Mosias. Beide Gruppen wuchsen in rechtschaffenen Familien auf, gerieten jedoch vom Weg ab. Beide wurden durch einen Engel zur Umkehr gerufen. Doch was ist an dem Erlebnis der Söhne Mosias anders? Der Missionserfolg der Söhne Mosias ist unvergesslich. Tausende bekehrten sich zum Herrn. Wir vergessen jedoch häufig, dass sie zu Beginn ihrer Mission im Herzen niedergeschlagen waren und sie nahe daran waren, zurückzukehren. Doch da hat der Herr sie getröstet. Der Herr hieß sie, ihre Bedrängnisse mit Geduld zu tragen. Warum stärkten die Prüfungen diese Söhne Mosias in ihrem Glauben und ihrer Entschlossenheit und führten nicht dazu, dass sie murrten oder zweifelten? Ausschlaggebend ist, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden waren. Denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Wir alle erleben Prüfungen und haben Fragen. Doch denken Sie daran, dass wir uns beständig an der eisernen Stange festhalten müssen. Die Worte von Christus werden uns alles sagen, was wir tun sollen. Wir müssen das Schriftstudium zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen. So öffnen wir die Tür zu Offenbarungen. Für die Söhne Mosias war das nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Beten und Fasten helfen uns, für Eingebungen des Geistes empfänglich zu sein, mit dem himmlischen Vater zu sprechen, während wir bewusst auf Essen und Trinken verzichten, hilft uns, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen. Wenn wir dann beten, gepaart mit Fasten dazu, führt das dazu, dass der Herr uns Antwort geben wird. Und wenn wir um Hilfe schreien, wird er sagen, hier bin ich. Diese persönlichen religiösen Gewohnheiten, Gehorsam, Schriftstudium, Beten und Fasten stärkten die Söhne Mosias. Laman und Lemuel mangelte es daran und dies trug sehr dazu bei, dass sie der Versuchung zu murren und zu zweifeln schutzlos ausgeliefert waren. Sollten sie versucht worden sein zu murren, sollten sie Zweifel haben, die zu Unglauben führen, wenn es scheint, als seien die Prüfungen zu schwer, wenden Sie sich dem Herrn zu. Falls Sie sich bereits abgewandt oder Ihr Verhalten gerechtfertigt haben, wenden Sie sich dem Herrn zu. Wissen Sie noch, wie er Ihrem Sinn Frieden zugesprochen hat? Welch größeres Zeugnis können Sie haben als von Gott? Fragen Sie sich, lebe ich momentan so, wie Christus es tat und wie ich es früher einmal getan habe? Bitte, wenden Sie sich dem Herrn zu. Zurück zu meiner Geschichte. Letztlich wurde ich aufrichtig.
Ich weiß noch, wie mich der Missionar, der mich belehrte, fragte, ob ich denn bereit sei, mich taufen zu lassen. Ich antwortete, ich hätte immer noch einige Fragen. Dieser kluge Missionar sagte mir, dass er meine Fragen beantworten könne, doch müsste ich zuerst seine Fragen beantworten. Er fragte mich, ob das Buch Mormon wahr ist und ob Joseph Smith ein Prophet war. Ich sagte, ich wisse es nicht, würde es aber gerne wissen. Meine Fragen führten zu größerem Glauben. Bei mir kam die Antwort nicht als einmaliges Ereignis, sondern nach und nach. Mir fiel auf, als ich mit den Worten einen Versuch machte und begann, zu einem kleinen Teil Glauben auszuüben, dass das Buch Mormon anfing, mir köstlich zu sein, mein Verständnis zu erleuchten und meine Seele wahrhaftig zu erweitern. Schließlich erlebte ich das, was in den Schriften mit dem Schwellen in der Brust beschrieben wird. Das war der Moment, als ich den Wunsch hatte, mich taufen zu lassen und mein Leben Jesus Christus zu weihen. Ich weiß mit Gewissheit, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet war. Ja, es gibt immer noch einiges, was ich nicht verstehe. Doch mein Zeugnis von der Wahrheit bringt mich dem Erlöser näher und stärkt meinen Glauben. Brüder und Schwestern, denken Sie an Nephi und die Söhne Mosias, die geistige Erlebnisse hatten und dann im Glauben handelten. Damit Antworten kamen und sie an Glaubenstreue zunahmen. Vergleichen Sie sie mit Laman und Lemuel, die Zweifel hegten und murrten. Auch wenn sie gelegentlich recht handelten, so ist doch Bemühen ohne Glaube tot. Wir müssen Glauben haben und entsprechend handeln, um Antworten zu erhalten. Ich hoffe, dass Ihnen, während Sie heute Vormittag zugehört haben, der Geist Ihnen in Verstand und Herz etwas eingeprägt hat, was Sie tun müssen, um Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen oder eine inspirierte Lösung für ein Problem zu finden. Ich bezeuge feierlich, dass Jesus der Messias ist. Wenden Sie sich dem Herrn zu und Sie werden Antworten auf Ihre Gebete erhalten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Im irdischen Leben gibt es die Gewissheit des Todes und die Bürde der Sünde. Das Sühnopfer Jesu Christi hebt diese beiden Gewissheiten des irdischen Lebens auf. Abgesehen von Tod und Sünde gibt es jedoch noch viele weitere Herausforderungen, während wir uns durch das irdische Leben kämpfen. Dank eben dieses Sühnopfers kann unser Heiland uns die Kraft geben, die wir brauchen, um diese irdischen Herausforderungen zu überwinden. Dies ist heute mein Thema. Die meisten Berichte in den Heiligen Schriften über das Sühnopfer drehen sich darum, dass der Heiland die Bande des Todes zerreißt und für unsere Sünden leidet. In seiner im Buch Mormon aufgezeichneten Predigt zeigt Alma die Grundlagen auf, diese Grundlagen auf. Er liefert uns aber auch die deutlichste Bestätigung in den Heiligen Schriften, dass der Heiland auch die Schmerzen, Krankheiten und Gebrechen seines Volkes gefühlt hat. Alma beschreibt dies als Teil des Sühnopfers des Heilands. Er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Stellen Sie sich das einmal vor. Während des Sühnopfers erlitt der Heiland Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art. Präsident Boyd K. Packer erklärt es so. Er musste keine Schuld begleichen. Er hatte nichts falsch gemacht. Und doch erlebte er die geballte Menge Schuld, Kummer und Sorgen, Schmerzen und Demütigung, all die geistigen, seelischen und körperlichen Qualen, die der Mensch kennt. Er erfuhr all das. Warum hat er jede Art Herausforderungen des irdischen Lebens erlitten? Alma erklärt, und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Beispielsweise erklärt der Apostel Paulus, da der Heiland in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Präsident James E. Faust hat es ähnlich ausgedrückt. Da der Erretter alles erlitten hat, was wir jemals fühlen und durchmachen können, kann er den Schwachen helfen, stärker zu werden. Unser Heiland hat die Fülle aller Herausforderungen des irdischen Lebens gemäß dem Fleische erfahren und erlitten, damit er gemäß dem Fleische wissen könne, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwäche. Deshalb kennt er unsere Schwierigkeiten, unseren Kummer, unsere Versuchungen und unsere Leiden, weil er sie alle bereitwillig als wichtigen Teil seines Sühnopfers erlebt hat. Und deshalb befähigt ihn sein Sühnopfer, uns beizustehen, uns die Kraft zu geben, alles zu ertragen. Wenn Almas Aussage im 7. Kapitel auch die deutlichste aller Schriftstellen über diese bedeutende Macht des Sühnopfers ist, ist dennoch in den gesamten heiligen Schriften davon die Rede. Zu Beginn seines Wirkens hat Jesus erklärt, dass er gesandt wurde, um diejenigen zu heilen, deren Herz gebrochen ist. Die Bibel spricht oft davon, dass er sein Volk von Krankheiten und Leiden heilte. Im Buch Mormon steht, dass er diejenigen geheilt hat, die auf irgendeine Weise bedrängt waren. Im Matthäusevangelium wird erläutert, dass Jesus das Volk geheilt hat, damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Jesaja macht deutlich, dass der Messias unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Jesaja sagt auch, wie er uns stärkt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark. Wir singen auch, wenn durch tiefe Leiden du rufst mich zu gehen und Stürme von Prüfungen wild mich umwehen, so wirst du in Schmerzen nicht fern von mir sein. Dann will ich mein Herz dir zu Heiligung weihen. Der Apostel Paulus schreibt in Bezug auf seine eigenen Herausforderungen im irdischen Leben: Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Und so sehen wir, dass der Heiland dank seines Sühnopfers die Macht hat, uns in jedem irdischen Schmerz und jeder Bedrängnis beizustehen. Manchmal heilt seine Macht ein Leiden, aber die heiligen Schriften und unsere Erfahrungen lehren uns, dass er uns andere Male beisteht, indem er uns die Kraft oder Geduld gibt, unsere Leiden zu ertragen. Was sind nun diese irdischen Schmerzen und Bedrängnisse und Leiden, die unser Heiland erlebt und gelitten hat? Wir alle haben von Zeit zu Zeit Schmerzen und Bedrängnisse und Leiden. Das irdische Leben ist, abgesehen von dem, was uns wegen unserer Sünden widerfährt, voller Schwierigkeiten, Kummer und Leiden. Wir und unsere Lieben leiden an Krankheiten. Irgendwann erlebt jeder von uns auch Schmerz aufgrund traumatischer Verletzungen oder anderer körperlicher oder seelischer Schwierigkeiten. Wir alle leiden oder trauern, wenn einer unserer Lieben stirbt. Wir alle erleben Misserfolge bei persönlichen Aufgaben, in unseren Familienbeziehungen oder in unserem Beruf. Wenn ein Ehepartner oder ein Kind das ablehnt, was nach unserer Erkenntnis wahr ist, oder vom Weg der Rechtschaffenheit abweicht, durchleben wir besonders aufreibenden Schmerz, so wie der Vater des verlorenen Sohnes in dem einprägsamen Gleichnis, das Jesus erzählte. Der Psalmist schreibt: Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihn entreißen. Auch ein Kirchenlied versichert uns, die Erde kennt kein Leid, das der Himmel nicht heilen kann. Geheilt werden wir durch den Heiland und sein Sühnopfer. Für Teenager ist das Gefühl der Zurückweisung besonders schmerzlich. Wenn Gleichaltrige anscheinend glückliche Beziehungen miteinander pflegen und gemeinsam etwas unternehmen und sie absichtlich ausschließen. Rassistische oder ethnische Vorurteile rufen ebenso schmerzhafte Zurückweisung hervor. Bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen. Das Leben bringt viele weitere Herausforderungen mit sich, beispielsweise Arbeitslosigkeit und andere Rückschläge in unseren Plänen. Ich spreche immer noch von irdischen Leiden, die nicht Folge unserer Sünden sind. Manche werden mit körperlichen oder geistigen Behinderungen geboren, die ihnen selbst Leid und denjenigen, die sie lieben und sie umsorgen, Schwierigkeiten bereiten. Für viele ist die Krankheit Depression, schmerzhaft oder dauerhaft lähmend. Ein weiteres schmerzvolles Bedrängnis ist der Umstand, allein zu sein. Diejenigen, die darunter leiden, halten sich am besten vor Augen, dass unser Heiland auch diese Form des Schmerzes erlebt hat und dass er uns durch sein Sühnopfer die Kraft anbietet, es zu überwinden. Nur weniges behindert unser zeitliches und geistiges Leben so stark wie eine Sucht. Manche dieser Süchte, beispielsweise nach Pornografie oder Drogen, werden oftmals durch sündhaftes Verhalten hervorgerufen. Selbst wenn man davon umgekehrt ist, kann die Sucht bleiben. Doch auch dieser lähmende Griff kann mit der stählernen Kraft gelöst werden, die einem der Heiland geben kann. Das Gleiche gilt auch für die enormen Schwierigkeiten, die jemand durchlebt, der wegen einer Straftat im Gefängnis sitzt. Ein Brief, der vor kurzem erst geschrieben wurde, zeugt von der Kraft, die man selbst unter diesen Umständen erhalten kann. Ich weiß, dass unser Heiland diese Korridore entlang geht und habe oft innerhalb dieser Gefängnismauern die Liebe Christi gespürt. Mir gefällt das Zeugnis unserer dichtenden Freundin Emma Lou Thane. Was sie schrieb, singen wir heute als Kirchenlied. Wo wird mir Trost zuteil? Wo finde ich Frieden? Wenn keine Hilfe da, mich zu befreien. Wenn meinem wunden Herz Kummer beschieden und ich mich ganz verliere in Seelenpein. Wohin soll fliehen ich, wenn Schmerzen plagen? Wer nimmt die Qual von mir? Wer lindert Not? Wer hilft mit starker Hand Zweifel verjagen? Wer kann verstehen mich? Nur du, mein Gott.
Wer
kann durch das Sühnopfer Jesu Christi Beistand erhalten und gestärkt werden? Alma verkündet, dass der Heiland die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen und seinem Volk beistehen wird. Wer ist sein Volk in dieser Verheißung? Sind es alle Sterblichen, alle, die sich der Gewissheit der Auferstehung dank des Sühnopfers erfreuen? Oder sind es nur die erwählten Knechte, die aufgrund heiliger Handlungen und Bündnisse Anspruch darauf haben? Der Begriff Volk hat in den Heiligen Schriften viele Bedeutungen. Die Bedeutung, die auf den Grundsatz, dass der Heiland seinem Volk beistehen wird, am besten zutrifft, ist die, die Ammon verwendet, wenn er davon spricht, dass Gott eines jeden Volkes gedenkt, in welchem Land auch immer sie sein mögen. Das ist auch, wovon die Engel sprachen, als sie die Geburt des Christkindes verkündeten. Eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Wegen der Sühne, die er in seinem irdischen Leben zustande gebracht hat, kann der Heiland alle Menschen überall trösten, heilen und stärken. Ich glaube jedoch, dass er dies nur bei denjenigen tut, die ihn suchen und ihn um Hilfe bitten. Der Apostel Jakobus hat gesagt, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.
Wir haben auf diese Segnung in Anspruch, wenn wir an ihn glauben und um seine Hilfe bitten. Es gibt Millionen gottesfürchtige Menschen, die zu Gott beten, um aus ihren Bedrängnissen emporgehoben zu werden. Der Heiland hat offenbart, dass er hinabgefahren ist unter alles. Elder Neil A. Maxwell hat gesagt, da er unter alles hinabgestiegen ist, erfasst er vollkommen und persönlich das menschliche Leid in all seinem Ausmaß. Wir könnten sogar sagen, da er unter alles hinabgefahren ist, ist er in der perfekten Lage, uns emporzuheben und die Kraft zu geben, die wir brauchen, um unsere Bedrängnisse zu ertragen. Wir müssen nur fragen. Oftmals verkündet der Herr neuzeitlichen Offenbarungen, darum, wenn ihr mich bittet, werdet ihr empfangen. Wenn ihr anklopft, wird euch aufgetan werden. Ja, weil ihre Liebe allumfassend ist, hören der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn Jesus Christus die Gebete all derer, die sie im Glauben suchen, und sie erhören sie in angemessener Weise. Wie der Apostel Paulus schreibt, wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, den Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Ich weiß, dass dies wahr ist. Das Sühnopfer unseres Heilands gibt uns mehr als nur die Gewissheit der Unsterblichkeit dank der Auferstehung, die für alle gilt, und mehr als die Möglichkeit, durch Umkehr und Taufe von unseren Sünden gereinigt zu werden. Sein Sühnopfer ermöglicht uns, ihn, der alle unsere irdischen Leiden erlebt hat, anzurufen, damit er uns so stärkt, dass wir die Bürden des irdischen Lebens tragen können. Er kennt unsere Qual, und er ist für uns da. Wie der barmherzige Samariter wird er unsere Wunden verbinden, wenn er uns verwundet am Wegesrand findet und für uns sorgen. Die heilende und stärkende Kraft des Sühnopfers Jesu Christi ist für jeden da, der darum bittet. Das bezeuge ich, wie ich auch unseren Heiland bezeuge, der dies alles möglich macht. Eines Tages werden all diese Bürden des irdischen Lebens vergehen und es wird keinen Schmerz mehr geben. Ich bete, dass wir alle begreifen, wie viel Hoffnung und Kraft dem Sühnopfer unseres Heilands innewohnen. Die Gewissheit der Unsterblichkeit, die Aussicht auf ewiges Leben und die stützende Kraft, die wir erhalten können, wenn wir nur darum bitten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our dearest in heaven, Father.
Unser lieber Vater im Himmel. Demütig neigen wir unser Haupt vor dir und möchten dir unsere Liebe ausdrücken und dir von Herzen Danke sagen. Wir sind dir dankbar, Vater im Himmel, für den Vorzug, den wir hatten, hier an diesem heutigen Tag zusammenzukommen. Wir sind dir dankbar, dass wir die Bestätigung der neuen Apostel erleben durften, die als besondere Zeugen von unserem Herrn Jesus Christus stehen, hier auf der Erde. Vater im Himmel, mit freudevollem Herzen beten wir darum, dass deine Kraft und deine Gnade all deine Apostel und Propheten bei dieser wichtigen Arbeit, die sie bewerkstelligen müssen, unterstützen möge. Wir sind dir so dankbar für unsere geliebten Führer der Kirche, für ihre Liebe, für ihr Beispiel, für ihren weisen Rat und für ihre Einsatzbereitschaft. Vater, segne sie. Segne ihre Familien und segne sie mit Gesundheit. Segne einen jeden von uns, Missionare, die Führer und uns Mitglieder, damit wir gemeinsam dein Erlösungswerk voranbringen können. Und halte weiterhin deine segnende Hand über diese Konferenz, damit dein Geist bei uns sein möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgte ein PV-Chor aus den Pfählen im Raum Riverton in Utah. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.